Herzlich willkommen zum TechPod, dem Technologie-Podcast der Advanced Unibyte. Innovationen, News und Hypes aus der Welt der Daten. Direkt auf deine Ohren. Das ist der AU TechPod.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute sprechen wir darüber, wie Sie Ihr WLAN-Netzwerk optimal planen und modernisieren können. Und das Beste, wir unterstützen Sie dabei. Unsere Experten Johannes, Bernd und Jeremy geben Ihnen wertvolle Tipps zur effizienten WLAN-Planung und Optimierung. Außerdem haben Sie die neuesten Informationen zum Wi-Fi 7 Standard direkt von der Cisco Live 2025 mitgebracht. Erfahren Sie, welche Vorteile Wi-Fi 7 bietet und wie Sie Ihr Netzwerk für die Zukunft rüsten können. Bleiben Sie dran!
Wenn wir die Stimme unserer Christina hören, dann ist wie immer AU TechPod Zeit und die Kolleginnen Alexa und Siri haben Sendepause. Und ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zum heutigen TechPod. Heute geht es um diverse Dinge aus dem Reich von Cisco. Und mein Name ist Johannes Neu. Ich darf das Netzwerkthema bei der AU als Solution Manager begleiten und habe mir auch noch technische Verstärkung hinzugeholt. Zum einen fangen wir mit dem Älteren an, denke ich, das gehört sich so. Bernd, zwei Sätze.
Hallo, mein Name ist Bernd Greiner, ich bin System Engineer bei der Advanced Unibyte am Standort Metzingen. Mein Aufgabengebiet ist sozusagen Campus-Netzwerk, das umfasst Campus-LAN-Infrastrukturen, WLAN-Netzwerke und auch die ganze Netzwerk-Security, also Network Access Control.
Perfekt. Und dann wechseln wir zum jüngeren Kollege.
Ja, auch von mir herzlich willkommen. Ich bin Jeremy Maurer, System Engineer auch bei der Advanced Unibyte, seit 2019 am Standort Freiburg tätig. Meine Hauptaufgaben sind auch, wie der Bernd, ausschließlich Campus-Netzwerke mit dem Fokus auf WLAN. Und ich denke, wer schon mal mit der Advanced Unibyte im Zusammenhang mit WLAN zu tun hatte, der wird mir nicht vorbeigekommen sein, sei es bei der Hausmesse, sei es bei Vorträgen, Workshops oder auch Projekten.
Wunderbar, du verrätst schon ein bisschen, in welche Richtung das heute gehen soll. Wir waren vor kurzem im Februar mit einer starken Truppe von 20 Kolleginnen und Kollegen mal wieder auf der Cisco Live in Amsterdam und haben da uns natürlich mit den Themen beschäftigt, die meine zwei Kollegen aktuell ja so umtreibt, beziehungsweise die natürlich dann auch bei uns umsetzen. Und heute, man hätte es raushören können, soll es aber schwerpunktmäßig um das WLAN gehen. Und warum? Weil wir aktuell unsere schönen Wireless Dance Wochen haben. Jetzt kann man sich fragen, was hat eigentlich WLAN mit Tanzen gemeinsam? Und Sie müssen sich jetzt ein bisschen vorstellen, dass Ihre Daten so unsichtbar durch Ihre Gänge des Firmengebäudes tanzen. Ja, und die sollen quasi auch überall in der gleichen Qualität natürlich auch verfügbar sein. Ja. Aber in diesem Gebäude gibt es natürlich immer Stolpersteine, Hindernisse, die sich diesen Daten in den Weg stellen. Und das macht oder beeinflusst eben diese Daten. Und es ist ja immer so, dass nicht jeder Tanzpartner mit jedem tanzen möchte. Ja? Das heißt also, WLAN und Tanzen sehen, wenn man es kann, eigentlich relativ einfach und geschmackvoll aus. Aber kleine Fehler in diesem Tanz führen natürlich unweigerlich zum Abzug in der B-Note. Ja, das heißt, wir wollen jetzt unseren Fokus auf das Thema WLAN lenken und Ihnen mal sagen, wie Ihre Daten durch Ihr Gebäude am besten eben tanzen. Und was da eine wesentliche Rolle spielt, weil so ein Projekt fängt schon mit der Planung an, ist eben genau diese WLAN-Planung. Jerry.
Ja.
Du bist da Spezialist drin, habe ich gehört?
Habe ich auch
oder
gehört.
Oder wir alle gerade? Erzähl mal was. Warum ist Planung denn so wichtig?
Ja, WLAN-Planung, warum brauchen wir das eigentlich? Du hattest es gerade eben schon angesprochen. Wir wollen ja ein gutes WLAN machen. Wir wollen eine gute User Experience unseren Nutzern bieten. Wir wollen, dass es funktioniert. Und WLAN ist immer noch was, ich denke, das wird sich auch in Zukunft nicht ändern, was unsichtbar ist. Sprich, wir sehen ja die Funkquellen nicht. Nicht wie bei einem Kabel, da können wir mal, oder sieht man ja, wenn irgendwie ein Kabel abgeknickt ist oder ein Kabel beschädigt ist. Wenn es nicht funktioniert, sieht man das eher. Beim WLAN sehen wir es nicht. Natürlich, wenn die Access Points beschädigt sind, sieht man das auch wieder. Aber wir sehen die Funkquellen nicht und durch eine WLAN-Planung machen wir unter anderem das Unsichtbare sichtbar und vermeiden somit die gängigsten Fehler, die in einer WLAN-Infrastruktur auftreten können. Und das sind gar nicht mal so wenige.
Okay. Und ich habe gehört, dass es wie beim tapferen Schneiderlein, ja, da ging es, glaube ich, um 7 auf 1 Streich, dass es irgendwie 7 Common Network Fails, WLAN-Fails gibt. Ja?
Genau.
Stimmt das?
Ja? Ja, es gibt auf jeden Fall noch mehr als diese 7 Common, aber das sind einfach, das hatten wir in unserem Webinar auch gezeigt, das sind einfach die 7, die wir uns einmal rausgesucht haben, die wir am, oder die ich bisher am häufigsten gesehen habe und die auch immer wieder auftreten. Und man kann bei den meisten WLAN-Infrastrukturen sagen, mindestens ein Fehler wird da auftauchen.
Okay, also dann wollen wir jetzt mal nicht wie das tapfere Schneiderlein 7 auf 1 Streich, sondern picken uns vielleicht mal eins raus.
Ja, auf jeden Fall mitunter der größte Fehler ist eigentlich, keine Planung zu machen. Damit fängt es dann natürlich schon an. Zu einer Planung gehört auch die Validierung. Sprich, wir müssen auch prüfen, ob das, was wir geplant haben, auch so hinhaut. Mhm. Es kann immer Abweichungen geben, was irgendwie Montagemöglichkeiten betrifft. Oder es wurde komplett anders montiert. Oder es gibt, sag mal, im Funkspektrum Dinge, die uns behindern, die wir in der Planung nicht gesehen haben. Oder was ich auch ganz oft sehe, ist natürlich die Konfigurationsfehler. Also sprich, dass das WLAN nicht entsprechend einer Planung konfiguriert wurde, sondern einfach nur nach Schema X Standard konfiguriert wurde und wir dann quasi, oder die Algorithmen, die uns eigentlich helfen sollen, Stichwort RRM zum Beispiel, einfach gegen uns arbeitet, anstatt für uns, wie es eigentlich tun sollte.
Du hattest vorher gesagt, wir machen im WLAN Dinge, die man eigentlich nicht sieht, sichtbar. Haben wir da irgendein Gerät dazu? Gibt es da Möglichkeiten?
Auf jeden Fall. Also da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Natürlich wieder persönliche Präferenz. Wir nutzen da EKH seit einigen Jahren. EKH müsste den meisten, die schon mal mit WLAN zu tun hatten, auch ein Begriff sein. Ist mitunter einer der, sagen wir, der Marktführenden in der Branche, wenn es um WLAN-Planung, WLAN-Troubleshooting geht. Auch das eigene Messgerät von EKH, der Sidekick bzw. Sidekick 2. Super tolles Messgerät, mit dem machen wir das, was wir nicht sehen, so gut es geht, sichtbar und um damit gut zu arbeiten.
Okay, wenn du jetzt an deine letzten Projekte so zurückdenkst, was war da das Verrückteste, was dir da so in den Sinn kommt?
Ja, verrückt ist einiges. Das meiste natürlich, oder die gängigsten Fehler auch, was ich öfter mal sehe, sind einfach irgendwie, eben schon angesprochen, falsche Montagen. Gerade wenn wir irgendwie Access Point Modelle haben mit externen Antennen, dass die in externen Antennen nicht montiert worden sind oder falsch ausgerichtet oder gar Access Points hinter Metallwänden, hinter Aktenschränken, hinter Metallrohren oder sonst irgendwelchen baulichen Hindernissen verbaut montiert worden sind oder auch zum Schutz in Anführungszeichen in Metallbügel oder Metallkästen montiert worden sind oder in eine Decke rein, in Bodentank haben wir auch schon gesehen. Ja, gibt's alles, könnte man meinen, das könnte man ja vermeiden.
Hoffe ich schwer, dass man das vermeiden kann, vor allem dann, wenn wir diese Planung vielleicht auch durchführen. Ja. Es kann natürlich sein, dass es bei uns in der Planung sehr schön aussieht auf unserem Tablet, ne, was mit diesem EKH quasi einhergeht, wo man dann schön sieht, wie das Gebäude entsprechend grün hoffentlich ausgeleuchtet ist. Aber wenn man dann natürlich das Verbauen nicht so beherzigst, dann treten nach einer Validierung, das hattest du jetzt gerade auch schon angesprochen, wieder graue Stellen auf im Tableau.
Es geht ja nicht nur um die grünen Stellen im EKH, es geht auch nicht nur um die Signalstärke. Das Signalstärke ist nur ein Indiz für das WLAN, also dass wir einen guten Empfang haben. Natürlich spielen auch andere Parameter mit rein, also Nicht-WLAN-Störer zum Beispiel oder Signale von unserem eigenen WLAN. Sprich, wir können uns auch, wenn das grün aussieht, von der Signalstärke auch selber die Tür zubauen, sage ich jetzt mal. Also gibt es viele Dinge, die noch mit reinspielen, nicht nur die Signalstärke.
So fühlt es sich dann an, wenn quasi sich die Tänzer gegenseitig auf die Füße stehen. Ja? Und das wollen wir natürlich vermeiden. Jetzt gehen wir mal weg von der Planung und schauen uns mal die Geräte, die da an der Decke hängen, ein bisschen genauer an. Es gibt einen sogenannten WLAN-Standard. Bernd, kannst du kurz in ein paar Sätze erklären, was ein WLAN-Standard ist und welchen wir eigentlich aktuell gerade haben?
Der WLAN-Standard legt fest, wie Daten drahtlos über Funkwellen im Wireless LAN übertragen werden. Und diese Standards werden von der IEEE-Behörde definiert. Und WLAN ist dann unter dieser Bezeichnung 802.11 entwickelt worden. IEEE ist sozusagen ein großer technischer Berufsverband, dem weltweit Staaten angehören. Und es ist ein großes Gremium, was sozusagen die Standards definiert. Dieser IEEE 802.11 Standard wurde als Draft 1997 erstellt. Das heißt, es ist schon etwas älter. Und der erste WLAN-Standard, in Anführungsstrichen, die Veröffentlichung erfolgte dann als 802.11 Prime 1999. Und auch in dem Jahr wurde dann 802.11a und 802.11b veröffentlicht. Der aktuelle, der neueste Standard ist 802.11BE.
Okay, kann man das irgendwie abgekürzter sagen? Weil ich habe immer nur auf der Cisco Live von was von Wi-Fi, ich weiß, das ist ein Marketingbegriff, irgendwas von Wi-Fi 7 gehört.
Genau, also dieses 802.11BE ist besser unter dem Begriff Wi-Fi 7 bekannt. Okay. Diese Wi-Fi-Begriffe werden von der Wi-Fi-Allianz herausgebracht, um sozusagen besseren Evolutionsentwicklungen zuzuordnen. Das heißt, genau. Die Wi-Fi-Allianz allgemein ist auch eine globale Non-Profit-Organisation, die sozusagen für die Förderung und Zertifizierung von Wi-Fi-Technologien eingesetzt wird. Das heißt, die legen Spezifikationen und Zertifizierung von Endgeräten fest für die Funktionalität und Sicherheit im WLAN.
Und wenn man jetzt sich die Marketingbegriffe nochmal herannimmt und sagt, es gab diesen Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E und 7, wo wir jetzt eben angekommen sind, wenn man die vergleicht, gibt es irgendwie zwei, drei Features, wo du sagst, hey, das ist cool, coole Entwicklung in Richtung 7?
Ja, also die große Weiterentwicklung bei Wi-Fi 6-6E ist, dass ein neues Frequenzband hinzugekommen ist, das 6 GHz Band hat dahingehend den Vorteil, dass wir im WLAN sozusagen ein drittes Frequenzband hinzubekommen haben, was noch ungenutzt ist. Das heißt, wir haben neue Kanäle. Und sonst ist WLAN immer abwärtskompatibel. Das heißt, über den IEEE-Standard wird definiert, dass auch alte Geräte immer im neuen WLAN funktionieren. Ist aber dann festgelegt worden, dass wenn ein 6 GHz-Gerät eingesetzt wird, dass das sozusagen nicht abwärtskompatibel sein muss. Das heißt, wir haben für 6 GHz eine eigene Autobahn, die ich halt nutzen kann und keine langsamen Clients auf diesem Band.
Ja, aktuell leider in Europa oder unter den ETSI-Ländern nur 500 MHz. Ich hoffe, wir bekommen da auch in Europa bald die vollen 1,2 GHz zur Verfügung gestellt im 6 GHz Frequenzband, damit wir da auch ein bisschen mehr Kanäle zur Verfügung haben.
Absolut, okay.
Genau, das ist auf jeden Fall ein Thema. Gut, Wi-Fi 7 ist sozusagen letztes Jahr veröffentlicht worden, die Publikation. Da gab es die ersten Access Points. Cisco hat jetzt auch Anfang des Jahres nochmal neue Access Points herausgebracht. Und da sind so die Hauptfeatures, die Neuerungen, Multilink Operation, was ein Feature ist, das ermöglicht, dass ich einen Client gleichzeitig mit mehreren Frequenzbändern verbinden kann. Das kann 2,4, 5 oder auch 6 GHz sein. Dadurch erreiche ich sozusagen eine höhere Datendurchsatzrate und verringere sozusagen die Latenz. Und wenn der Client mit zwei Frequenzbändern gleichzeitig verbunden ist, ermöglicht das auch eine nahtlose Umschaltung zwischen den Frequenzbändern. Das heißt, der Client wählt immer die bestverfügbarste Verbindung und ist sozusagen stetig am Netz und hat einen besseren Kontakt zum Access Point. Eine weitere Wi-Fi 7-Neuerung ist das Preamble. Preamble Puncturing ist eine Technologie, die mit Wi-Fi 7 nur eingeführt wird und dies ermöglicht dem AP, einen Teil eines Kanals zu durchstechen oder zu teilen. Das heißt, der AP kann Interferenzen in seinem Kanal erkennen, und also Interferenzen oder benachbarte Netzwerke, und diese Funkquellen umgehen. Was macht er dann genau? Die Funktionsweise ist entsprechend, der Access Point blockiert den Bereich des Kanals, wo sozusagen ein Nachbar oder eine Interferenz gesehen wird. Mhm. Dabei wird immer ein 20 MHz Bereich ausgeblendet. Vorteil von dem Ganzen ist, der AP kann auch dann schon senden, wenn in seinem Kanal sozusagen ein Nachbar sichtbar ist. Mhm. Bei Wi-Fi 6 oder 6E konnte der AP immer erst dann senden, wenn der Kanal komplett frei ist.
Also eine Effizienzgeschichte.
Das ist eine Effizienzgeschichte. Die APs können sozusagen schneller senden und Störer ausblenden. Man muss aber noch beachten, das Puncturing funktioniert ab 80 MHz. Kanalbreite, das heißt, man hat immer eine Kanalbündelung. Dann kann er 20 MHz ausblenden. Wenn ich 160 MHz Kanäle verwende, kann ich 20 oder 40 MHz ausblenden. Das staffelt sich entsprechend. Dadurch habe ich sozusagen besseren Durchsatz im WLAN.
Ja, also nochmal zum Verständnis. Das große Thema beim WLAN ist ja die Sendezeitnutzung. Wir haben ja nur eine begrenzte Zeit und wir haben auch nur ein begrenztes Frequenzband, in dem wir senden können. Wir teilen uns natürlich auch die Frequenzbänder mit anderen Medien. Also wir sind nicht alleine unterwegs im WLAN, also auf den Frequenzbändern im WLAN. Und wir müssen ja immer, wenn wir einen größeren Kanal oder einen breiteren Kanal nutzen, immer warten, bis der komplette Kanal oder das komplette Frequenzband aus diesem Kanal, sage ich mal, frei ist und wir da keinen anderen Traffic sehen in der Luft. Und durch das Preamble Puncturing können wir quasi kleinere Bereiche, die von unseren Nachbarn genutzt werden oder auch von unseren Access Points, das wäre natürlich aber eine schlechte Konfiguration, oder auch durch Störer ausblenden, also diese 20 MHz breite Häppchen, und können dann in kleineren, zum Beispiel einen 40 MHz breiten Kanal weitersenden. Und wenn dann der Störer oder die Sendezeitnutzung auf diesem Kanalhäppchen wieder weg ist, können wir dann auch wieder den großen 80 MHz Kanal nutzen.
Ja, das hört sich schon mal nach einem coolen Feature an. Wenn wir jetzt so ein bisschen, du hattest vorher angesprochen, auch einen Blick Richtung Security richtet. Ja? Ich meine, WLAN ist halt nochmal ein Eintritts- oder kann ein Eintrittsvektor sein, damit Leute ihr Unwesen in einem Unternehmen treiben können. Jerry, was wäre für dich ein, zwei Feature, die in Richtung Security sich weiterentwickelt haben?
Zu Wi-Fi 7 kamen gar nicht so viele neuen Sicherheitsfeatures dazu. Die bestehenden wurden einfach, ich sag mal, erweitert. Der große Schritt war damals bei Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, als WPA 3 eingeführt wurde. Mhm. Das sollte ja den meisten schon ein Wort sein. WPA 3, neue Verschlüsselungsalgorithmus für den Traffic, und auch als die Protected Management Frames verpflichtend wurden für die Nutzung des neuen Frequenzbands, also 6 GHz. Ja. Mit Wi-Fi 7 wurden dann einfach nur ein paar Features davon erweitert, sprich es sind neue IKMs dazugekommen, also Accounting und Key Management IDs, sprich Kombinationen aus Sicherheitsfeatures, wie zum Beispiel Nutzen von Verschlüsselungsmechanismen WPA 3, WPA 2 und oder Beispiel von Protected Management Frames. Und natürlich wurden auch die Key Ciphers erweitert. Da sind wir bis zu GCMP 256-Bit hoch bei Wi-Fi 7.
Okay, also ich fasse mal kurz zusammen. Wir haben Effizienzthemen, ja, wo das ganze Wi-Fi 7-Thema besser macht als ihre Vorgänger. Und wir haben schon auch durch ein Wi-Fi 7 auf den Wechsel zum Wi-Fi 7-Standard ein sichereres Netzwerk, ja. Was aber dabei, denke ich, eine große Rolle spielt, weil wenn man ein WLAN bei sich in der Firma implementiert, dann hat man, wie gesagt, hatte ich vorher schon mal erwähnt, dass man einen weiteren Vektor hat in einem Unternehmen, wo man aufs Netzwerk Zugriff bekommt. Ja. Also das heißt, was würde sich denn da als Lösung eignen, Bernd?
Um den Zugriff abzusichern?
Ja.
Okay. Auf jeden Fall macht die Integration einer Network Access Control Lösung es Sinn, wenn ich eine sichere WLAN-Infrastruktur aufbauen will. Ja. Und ich kann damit auch mehrere Use Cases entsprechend abbilden. Zum einen sollte man in einem Firmen-WLAN keine Pre-Shared Keys mehr nutzen, sondern eine sichere Authentifizierung über 802.16 umsetzen. Das kann einmal mit Benutzern einmal Passwort erfolgen. Wenn ich noch mehr Sicherheit haben möchte, mache ich das Ganze, die Authentifizierung auf Basis von Zertifikaten, die ausgetauscht werden. Das sind so die Hauptansatzpunkte, um, sag ich mal, verschlüsselte WLAN-Infrastrukturen sicher zu machen. Vorteil beim WLAN ist, wenn ich jetzt noch keine Network Access Control Lösung habe, die Clients sind im WLAN standardisiert. Das heißt, der Start für mich als Unternehmen, als Admin, ist etwas einfacher, als wenn ich das kabelgebunden mache. Mhm. Im kabelgebundenen Umfeld habe ich immer unterschiedliche Geräte und muss da sozusagen checken, was unterstützt das Gerät von einer Authentifizierungsmethode. Im schlimmsten Fall kann es kein 802.16, dann ist es die MAC-Adresse. Und habe da mehr sozusagen mehr Aufwand, das zu klassifizieren, wie ich die Geräte ins Netz bekomme. Neben der angesprochenen 802.x-Authentifizierung, um das WLAN sicher zu machen, kann ich natürlich auch mit einer aktuellen Network Access Control Lösung, zum Beispiel Cisco Identity Service Engine, auch Gastportale bereitstellen, um sozusagen auch den Use Case für meine Besucher im Unternehmen abzudecken, dass ich denen sozusagen mit einer niedrigen Zugangsschwelle WLAN bereitstelle und die sich sozusagen entsprechend an dem Captive Portal registrieren oder die AGBs bestätigen und über einen definierten Prozess schnell sozusagen sich mit der WLAN-Infrastruktur verbinden können.
Prima. Wer jetzt noch ein bisschen mehr über das Thema WLAN in Verbindung auch mit Security erfahren möchte, dem kann ich jetzt zum Abschluss unseres TechPods nur noch unser nächstes Webinar empfehlen. Das findet am 27.03. live und in Farbe dann auch statt. Also da hören Sie uns nicht nur, sondern sehen uns auch dann. Zudem gibt es auf unserer Homepage diverse Netzwerkchecks zu finden, wo wir gerne zu Ihnen vor Ort kommen, um Ihr WLAN auch mal zu checken, Ihnen mal ein Beispiel zu liefern, wie wir das mit dem EKH-Thema umsetzen. Wir reden auch gerne über eine NAC-Lösung, wie man die am besten bei Ihnen implementiert. Schauen Sie einfach mal auf unserer Homepage vorbei, Stichwort Netzwerkchecks. Und zum Thema Sicherheit haben wir auch gerade eine Aktion am Laufen in Verbindung zum letzten TechPod. Nämlich läuft unsere AU Security Journey. Immer noch, auch hier spielt das Thema unserer Netzwerkchecks eine wesentliche Rolle. Schauen Sie auch mal auf unserer Homepage vorbei, auch das finden Sie da. Und das Neueste auf der Homepage ist das Thema Hausmesse, nämlich die findet natürlich auch wieder statt und zwar im Juli. Genau, das denke ich soll es von uns gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Bernd, Jerry, vielen Dank für die Expertise, die ihr immer mit reinbringt.
Gerne.
Vielen Dank, ja. Gern.
Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Haben Sie Fragen zur WLAN-Planung oder zu Wi-Fi 7? Dann kommen Sie gerne auf uns zu. Wir freuen uns auf den Austausch.
Das war der AU TechPod. Innovationen, News und Hypes aus der Welt der Daten. Direkt auf deine Ohren. Wir hören uns im nächsten AU TechPod.